Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht in der Apostelgeschichte. Wie schon angekündigt, gehen wir weiter in unserer Reihe. Und wir hören heute auf Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 41. Zur Erinnerung, in den Versen vorher lesen wir die Pfingstpredigt von Petrus, die er gehalten hat, nachdem der Heilige Geist auf die Freunde von Jesus gekommen ist. Wir haben uns diese Predigt in den letzten beiden Gottesdiensten, wo es um die Apostelgeschichte ging, angeschaut. Und jetzt lesen wir heute in den Versen 37 bis 41, was direkt nach dieser Predigt passiert ist. Wir hören Gottes Wort. Als sie, also gemeint sind die jüdischen Zuhörer, aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, König Jesus, ist die wichtigste Person der Weltgeschichte. Er ist mehr als ein Mensch, er ist auch Gott. Er ist stärker als der Tod, er ist gestorben, aber er ist auch wieder auferstanden. Er ist mächtiger als alle Herrscher dieser Welt zusammengenommen, denn er thront über ihnen allen im Himmel auf dem Thron zur Rechten seines Vaters. Und deswegen ist König Jesus die wichtigste Person der Weltgeschichte. Das ist die Aussage der Predigt, die Petrus an diesem Tag gehalten hatte. Und zur Erinnerung, was war das für ein Tag, an dem Petrus diese Predigt hielt? Ja, es ist das jüdische Pfingstfest. Jerusalem ist voller Juden aus aller Herren Länder, die zu diesem Fest nach Jerusalem gekommen sind. Und an diesem Tag kommt dann plötzlich der Heilige Geist mit Getöse und Feuerflammen und verschiedenen Sprachen auf die Freunde von Jesus. Und ein Großteil der Menschen, die in der Stadt waren, die kommt zu dem Ort, wo das passiert ist. Und Petrus fängt dann an zu predigen zu diesen Leuten, Tausende von Menschen. Aber Petrus sagt in dieser Predigt nicht nur, Jesus ist die wichtigste Person der Weltgeschichte. Er sagt auch, ihr Juden, ihr habt diesen Jesus noch vor einigen Wochen bösartig ans Kreuz gebracht. Ihr habt ihn grausam töten lassen. Ihr seid schuld an seinem Tod. Diese Predigt war eine Provokation und normal wäre es gewesen, dass die Juden ihn vielleicht sogar töten wollen, Petrus. Zumindest einen Aufruhr machen, aber der Heilige Geist bewirkt ein Wunder. Vers 37. Als sie, die jüdischen Zuhörer, aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Sie begreifen, Petrus hat recht. Wir haben wirklich den König des Universums ans Kreuz gebrüllt. Und jetzt ist die logische Frage: Können wir irgendetwas tun, um das wieder gut zu machen? Können wir irgendetwas tun, um diese kosmische Schuld wieder loszuwerden? Ja, man muss diese Verzweiflung mitdenken, die in dieser Frage steckt. Was sollen wir tun? Und wisst ihr, das Wunder des Evangeliums ist, dass Petrus auf diese Frage, was sollen wir tun, antwortet: Ja, ihr könnt was tun. Es gibt einen Ausweg aus deiner Schuld. Derselbe Jesus, den du mit deiner Schuld ans Kreuz gebracht hast, der hat an demselben Kreuz die Schuld getragen für jeden Einzelnen, der an ihn glaubt. König Jesus ist nicht nur das Opfer deiner Bosheit, er ist auch ein großer Retter für jeden, der an ihn glaubt. In Vers 40 lesen wir: Und noch mit vielen anderen Worten gab er Petrus Zeugnis. Das bedeutet, wir haben nicht die komplette Predigt hier in der Apostelgeschichte, sondern die ging sogar noch länger. Es gab noch viele andere Worte und der Kern von Petrus' Botschaft dann am Ende war, es heißt dann weiter, und er ermahnte sie und sprach, lasst euch retten, lasst euch retten. Ja, das ist die Zusammenfassung von all dem, was Petrus nach seiner Predigt über Jesus den Menschen gesagt hat. Ja, es gibt Hoffnung, lasst euch retten. Und wie König Jesus einen Menschen errettet, das zeigt uns Gottes Wort heute Morgen anhand von der Antwort, die Petrus auf diese Frage gibt, was sollen wir tun, und anhand der Reaktion der Menschen. Und mein Thema für heute Morgen lautet, wie König Jesus dich errettet. Wir wollen uns drei Dinge dabei anschauen. Erstens, der Weg zu deiner Errettung, das ist der Glaube. Zweitens, das Zeichen deiner Errettung, das ist die Taufe. Und drittens, die Grundlage deiner Errettung, das ist die Verheißung. Der Weg zu deiner Errettung, der Glaube, das Zeichen deiner Errettung, die Taufe und die Grundlage deiner Errettung, die Verheißung. Und diese drei Punkte, die finden wir direkt in den Versen 38 und 39. Wenn ihr nochmal reinschauen wollt, Vers 37 war ja diese Frage. Ja, was sollen wir tun? Dann Vers 38, die Antwort von Petrus. Er sagt erst, tut Buße. Und wird es im ersten Punkt gehen? Dann sagt er weiter in Vers 38, jeder von euch lasse sich taufen. Darum geht es im zweiten Punkt. Und dann Punkt 3, ebenfalls Vers 38, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Vers 39, denn euch gilt die Verheißung. Und diese Verheißung wird es dann im dritten Punkt gehen. Aber wir starten mit dem, was Petrus als erstes auf die Frage antwortet, was sollen wir tun? Vers 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und damit sind wir beim Weg zu deiner Errettung. Ein erster Punkt, der Weg zu deiner Errettung, der Glaube. Es ist gut möglich, dass du dich jetzt fragst, warum geht es im ersten Punkt um den Glauben als Weg zu deiner Errettung, wenn doch Petrus nicht sagt Glaube, sondern Petrus sagt ja, tut Buße. Ich habe den Punkt ganz bewusst Glaube genannt, weil Buße ein wichtiger Aspekt, ein wichtiger Teil des Glaubens ist. Aber wir werden sehen, in unserem Abschnitt wird uns noch ein anderer Aspekt des Glaubens genannt. Buße ist aber auf jeden Fall der erste Aspekt des Glaubens, den wir hier finden. Und es ist ein ganz wichtiger. Und die Frage ist, was ist eigentlich Buße? Was bedeutet das eigentlich? Das Wort für Buße tun, was Petrus hier verwendet, es bedeutet wörtlich übersetzt sowas wie umdenken. Oder radikal anders denken. Menschen, die Buße tun, denken vor allem über zwei Dinge anders, als sie vorher gedacht haben. Sie denken erstens über Sünde anders und sie denken zweitens über Jesus anders. Über Sünde und über Jesus. Menschen, die keine Buße tun, die leben in der Sünde. Ja, sie feiern zumindest manche Sünden. Und mit vielen anderen Sünden sehen sie zumindest kein Problem. Auf der anderen Seite erscheint so jemandem Jesus nicht wirklich wichtig zu sein. Jesus ist nicht das Zentrum des Lebens von jemand, der keine Buße tut. Jemand, der jetzt Buße tut, denkt radikal um. Ja, war er früher ein Freund der Sünde, erklärt er jetzt der Sünde den Krieg. War er früher ein Feind von Jesus, ist er jetzt ein Freund von Jesus. Und dieses Umdenken wird konkret an drei Dingen. Man bereut die Sünde, man bekennt die Sünde und man bekämpft die Sünde. Ja, Buße fängt ja mit B an, also dreimal B, was Buße bedeutet. Man bereut, man bekennt und man bekämpft. Das erste ist also bereuen. Für Menschen, die ohne Gott leben, ist Sünde, wie wir gesehen haben, nicht so das Problem. Ja, natürlich, jeder Mensch hält irgendwelche Dinge für falsch, aber oft sind dann die Maßstäbe verschoben. Ja, nicht Gott ist dann der Maßstab für richtig und falsch, sondern ich selbst. Jemand, der Buße tut, macht Gottes Maßstäbe zu seinen eigenen. Ich sage dann, Gottes Maßstäbe gelten. Ich habe sie nicht gehalten und es tut mir leid. Ja, ich bereue es. Hier wird das radikale Umdenken dann praktisch. Das zweite, was ich dann tue, ist, Ich bekenne die Sünde. Ich bereue sie nicht nur in meinem Herzen, sondern ich sage zu Gott, Vater, ich habe gesündigt gegen dich. Ich bekenne dir, dass ich deine Maßstäbe nicht eingehalten habe. Denn es ist so, jede Sünde, die wir tun, ist zuerst einmal Sünde gegen Gott. Ja, selbst wenn ich jemand anderem etwas Schreckliches antue, zuerst einmal versündige ich mich an Gott. Viele von euch werden die Geschichte kennen von König David, der mit Bathseba Ehebruch begangen hat. Nicht nur das, sondern dann hat er sogar noch ihren Mann umbringen lassen, damit es nicht auffliegt. Und er hatte sich an zwei Menschen, also schrecklich, versündigt. Und trotzdem bekennt er in seinem Bußgebet danach, wir haben das im Psalm 51, Gott, an dir allein habe ich gesündigt. Sünde richtet sich in allererster Linie immer zuerst gegen Gott. Natürlich nicht nur. Es ist auch wichtig, dass wir uns gegenseitig unsere Sünden bekennen. Und es ist gerade dann wichtig, wenn ich mich konkret an jemand anderem versündigt habe. Bekennt einander eure Sünden, ermahnt uns Jakobus in seinem Brief. Und bei Bekennen gibt es einen Grundsatz. Bekenne deine Sünden so schnell wie möglich. Je länger du es herauszögerst, desto wahrscheinlicher wirst du es nicht tun. Ja, beim Bekennen wird dein Bereuen praktisch. Wenn du dich fragst, ob deine Reue echt ist, dann ist ein guter Weg, das rauszufinden, ob du bereit bist, das zu bekennen. Bereuen, bekennen. Der dritte Schritt echter Buße ist es, die Sünde zu bekämpfen. Ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in dir lebt, gelingt es dir hoffentlich, einige Sünden als Christ wirklich dauerhaft sein zu lassen. Es würde andere Sünden geben, das ist bei jedem ein bisschen anders, die dich bis zu deinem Sterbebett begleiten. Dinge, für die du immer wieder Buße tun musst. Echte Buße zeigt sich nicht unbedingt dadurch, dass du aufhörst zu sündigen. Das wird dir nicht gelingen. Echte Buße zeigt sich dadurch, dass du nie aufhörst, gegen Sünde zu kämpfen. Auch wenn du von Zeit zu Zeit verlierst. Auch wenn du immer wieder auf die Nase fällst. Buße beginnt in deinem Herzen mit Reue, aber sie fordert dein ganzes Ich ganz praktisch. Bekenne deine Sünden und bekämpfe sie. Ich habe schon gesagt, dabei ist die Buße nur ein Aspekt des Glaubens. Einige Verse später, in Vers 41, finden wir ein weiteres wichtiges Element, das zu einem lebendigen Glauben gehört. Vers 41, da heißt es, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Ja, der Vers ist sozusagen das Gegenstück zu Vers 38. In Vers 38 lesen wir, tut Buße und lasst euch taufen. Das war der Auftrag und jetzt in Vers 41 kommt die Reaktion. Sie nahmen sein Wort an und ließen sich taufen. Gottes Wort anzunehmen ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Glaubens. Glauben heißt nicht nur dein altes Leben hinter dir zu lassen, damit radikal zu brechen, das ist die Buße, sondern es bedeutet auch, das neue Leben, was du in Gottes Wort findest, wirklich anzunehmen. Der Glaube hält alles für wahr, was Gott uns in seinem Wort sagt. So definiert es mal der Heidelberger Katechismus. Ja, und wenn es euch so geht wie mir, dann werdet ihr feststellen, es gibt Dinge in der Bibel, die fallen uns sehr leicht anzunehmen. Ja, zum Beispiel, dass Gott uns liebt oder dass er am Ende alle Dinge neu, schön und perfekt macht. Das sind Dinge, die fallen uns leicht anzunehmen. Es gibt andere Dinge, die fallen uns vielleicht schwerer zu glauben. Ja, da gibt es Dinge, die wir nicht verstehen in der Bibel. Dinge, die vielleicht dem Zeitgeist widersprechen oder den säkularen Wissenschaften. Wo wir Schwierigkeiten haben, das dann wirklich zu glauben. Oder Aussagen, die unser eigenes Leben hinterfragen. Dinge, die uns eigentlich wichtig sind. Die wir eigentlich nicht bereit sind aufzugeben. Aber Gottes Wort hinterfragt sie. Und es fällt uns total schwer, diese Dinge anzunehmen. Glaube wird uns hier aus zwei Perspektiven gezeigt. Das sind sozusagen zwei Seiten derselben Medaille. Buße ist das radikale Nein zu deinem alten Leben. Gottes Wort annehmen ist das feste Vertrauen auf das, was Gott sagt. Und dieser Glaube, der rettet dich. Zwar nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Dieser Glaube ist die einzige sinnvolle Antwort, die man auf die Frage geben kann, was sollen wir tun? Wenn du glaubst, dann bist du errettet. Dann zeigt das Kreuz dir nicht mehr nur die Größe deiner Schuld, sondern dann ist es für dich die größte Liebestat der Weltgeschichte. Weil Jesus dort auch deine Sünden vollkommen bezahlt hat. Das bedeutet auch, nicht der Glaube an sich rettet dich. Jesus und das, was er für dich getan hat, darin liegt deine Rettung. Der Glaube ist der Weg dahin. Mein Lieblingsbild dafür, ich verwende es öfter, ist das von einem Strohhalm. Ja, wenn ihr fast verdurstet und dann ein Glas Wasser trinkt, dann ist nicht der Strohhalm, durch den ihr das Wasser trinkt, das, was euch vor dem Verdursten rettet, sondern das Wasser. Wasser ist wie das, was Jesus getan hat. Aber der Strohhalm ist der Weg, auf dem das Wasser zu euch kommt. Genauso ist der Glaube der Weg, auf dem die Errettung eure wird. Diese Errettung durch den Glauben, die ist Gott so wichtig, dass er uns dafür ein sichtbares und fühlbares Zeichen geschenkt hat. Vers 38, tut Buße, das haben wir gesehen und weiter. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dann haben wir wieder die Reaktion, Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Damit sind wir beim zweiten Punkt, das Zeichen deiner Errettung. Ja, die Taufe ist ein sichtbares Zeichen deiner Errettung. Ja, deine Errettung ist ja ansonsten ziemlich unsichtbar. Christen sehen nicht anders aus, sobald sie Christen sind. Ja, Christen haben die gleichen Probleme, die gleichen Krankheiten, sie werden genauso alt und sie sterben genauso. Ja, man sieht dir dein Christsein äußerlich nicht an. Ja, wir waren ja letztens im Urlaub und da sind wir einmal so durch eine Stadt gelaufen und dann haben wir eine Familie gesehen und meine Frau hat mich so angestupst und gesagt, ja, und guck mal, die Familie, die sehen aus, die könnten Christen sein. Ich habe gesagt, kann sein, kann aber auch nicht sein. Ja, die sehen nett aus, ja, aber man weiß es nicht, man sieht es ihnen nicht wirklich an. Grundsätzlich sieht man Christen ihr Christsein nicht auf den ersten Blick an. Das ist der Grund, warum Gott uns ein Zeichen geschenkt hat, nämlich die Taufe. Jetzt ist es auch interessant, dass Petrus hier scheinbar aus dem Nichts über die Taufe spricht. Also tausende von Zuhörern, Petrus sagt, lasst euch taufen und offensichtlich wussten alle Zuhörer, wovon er redet. Und über 3000, lesen wir, dann machen das auch tatsächlich. Die Frage ist, woher wussten die das? Woher wussten die, was Petrus meint? Sie wussten das, weil das Konzept Taufe an sich nicht neu war. Das kommt hier nicht einfach aus dem Nichts in Apostelgeschichte 2 auf. Ja, schon im griechischen Alten Testament, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da werden die vielen Waschungen, die wir in den 5 Büchern Mose lesen, die da zum Gottesdienst im Alten Testament gehören, oft als Taufen bezeichnet. Und dann gab es unter den Juden die Sitte, dass wenn Menschen, die nicht von Abraham abstammten, also die keine Juden waren von Geburt her, die aber Juden werden wollten, dass die Männer von diesen Familien dann beschnitten wurden und die ganzen Familien dann getauft wurden. Man nannte solche Leute Proselyten und die hat man eben auch schon im Alten Bund getauft. Und vor allem, es war noch nicht lange her, dass Johannes der Täufer aufgetaucht war und viele, viele Leute aus Israel im Jordan getauft hat. Wir lesen an einer Stelle, dass ganz Judäa zu ihm kam, um sich taufen zu lassen. Also viele Menschen. Es ist also gut möglich, dass viele Zuhörer von Petrus schon von Johannes getauft worden waren. Ja, was die Leute also wussten, ist, die Taufe, das ist sowas mit Wasser, das die Reinigung von Sünden symbolisiert. Das war allen klar. Aber Petrus macht hier deutlich, die Taufe, von der ich jetzt rede, das ist eine ganz spezielle, eine neue Taufe. Er sagt nämlich in Vers 38, lasst euch taufen auf den Namen Christi. Jesus ist das Neue an dieser Taufe. Den Jesus, den die Zuhörer ans Kreuz gebrüllt haben, den Jesus, der gerade noch ihr Feind war, mit dem sollen sie jetzt ganz eng identifiziert werden. Ja, denn auf den Namen von jemand getauft zu werden, das bedeutet, man gehört ganz eng zu dieser Person, man trägt jetzt sozusagen ihren Namen. Deswegen werden wir auch Christen genannt, weil wir ganz eng zu Christus gehören. Wir tragen seinen Namen. Petrus sagt, diese Taufe auf den Namen Jesu Christi, sie ist zur Vergebung der Sünden. Das Neue Testament macht ganz klar und ganz eindeutig klar, es ist nicht die Taufe an sich, die die Sündenvergebung bewirkt. Das Wasser der Taufe wäscht keine Sünde ab. Das tut Jesus durch sein Blut. Am Kreuz hat Jesus für jeden, der glaubt, die Sünden weggewaschen. Jede einzelne deiner Sünden. Die Taufe ist das Bild für diese Sündenabwischung, Waschung. Sie ist das Zeichen dafür und sie ist das Siegel dafür. Deswegen ist die Taufe auch nicht unbedingt nötig, um errettet zu werden. Wir werden allein durch den Glauben errettet. Punkt. Ja, da gab es den Mann am Kreuz, der neben Jesus hing. Der glaubte und der starb ziemlich bald danach und er wurde nicht getauft. Und trotzdem ist er jetzt bei Jesus. Aber auf der anderen Seite ist es das Normalste, auf der Welt getauft zu sein. Petrus erwähnt es hier direkt zusammen. Buße tun und getauft werden. Also vielleicht so ein bisschen wie bei einem Auto. Ein Auto hat 4 Räder. Und wenn meine Kinder zu mir sagen, Papa, mal mir mal ein Auto, dann male ich meistens ein Auto mit 4 Rädern. Beziehungsweise ich male meistens eins mit 2, weil ich eben zweidimensional male. Und streng genommen gibt es auch Autos ohne Räder. Ja, also zum Beispiel in der Werkstatt, wenn so ein Auto hochgefahren wird und die Reifen gewechselt werden, dann hat ein Auto mal kurz keine Räder. Dann ist es immer noch ein Auto. Und es gibt solche Autos, aber es ist nicht das Normale. Und es ist selten. Normal ist, dass Autos Räder haben. Und genauso normal ist es, dass ein Christ getauft ist. Petrus fügt noch etwas hinzu. Er sagt, Vers 38, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt ist spannend, was ist die Gabe des Heiligen Geistes? Er bedeutet das, dass jetzt alle Leute, die Buße tun, die sich taufen lassen, dass sie dann plötzlich auch so eine Feuerflamme auf dem Kopf haben, wie die Freunde von Jesus an diesem Tag? Nein. Es ist nichts Spektakuläres. Es bedeutet einfach, dass der Heilige Geist in das Herz eines Menschen einzieht. Und was macht er in deinem Herzen? Er verbindet dich mit allem, was Jesus für dich getan hat. Ja, zwischen dir und Jesus liegen 2000 Jahre. Man könnte manchmal die Frage stellen, was hat die Sache von vor 2000 Jahren mit meinem Leben heute zu tun? Aber der Heilige Geist, der verbindet dich mit dem, was Jesus getan hat, mit Jesus persönlich, mit seinem Opfertod, sodass du frei bist von deiner Schuld. Er verbindet dich mit Jesu Auferstehung, sodass du jetzt schon ein neues Leben führen kannst. Er verbindet dich mit Jesus, dem Hohepriester, der jetzt vor dem Vater für dich eintritt. Er verbindet dich mit Jesus, dem Erben von allem, sodass eines Tages du über alles herrschen wirst. Das macht der Heilige Geist in deinem Leben. Das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn man jetzt Vers 38 so liest, dann klingt das hier ein bisschen so, als wäre das so eine Reihenfolge. Also, Buße tun, zweitens taufen, drittens Sündenvergebung und dann erst kommt der Heilige Geist. Aber hier geht es nicht um eine Reihenfolge. Ja, wenn wir weiter in der Apostelgeschichte schauen und wir werden das sehen, dann sehen wir, dass diese 4 Dinge immer wieder auftauchen, wenn Menschen zum Glauben kommen, aber durchaus in unterschiedlicher Reihenfolge. Es wird hier keine Reihenfolge festgelegt. Diese ganzen Dinge gehören zusammen, wenn ein Mensch Christ wird. Er tut Buße, er bekommt Sündenvergebung, der Heilige Geist zieht bei ihm ein. Wenn du Christ bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann ist das alles in deinem Leben passiert. Es gibt nicht das eine ohne das andere. Aber was ist eigentlich die Grundlage? Die Grundlage für all das, was wir jetzt heute gesehen haben. Warum dürfen wir wissen, dass wir wirklich alle Sünden vergeben haben, bekommen haben? Woher wissen wir, dass wir wirklich den Heiligen Geist haben? Woher wissen wir, dass die Taufe nicht einfach nur irgend so ein leeres Ritual ist, wo halt ein Mensch nass wird? Kurz gesagt, was ist die tragfähige Grundlage für all das, was Petrus sagt? Und die finden wir in Vers 39. Dann sagt er, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Vers 39 beginnt mit einem Denn. Denn euch gilt die Verheißung. Und damit sind wir im dritten Punkt. Die Grundlage deiner Errettung ist die Verheißung. Von was für einer Verheißung spricht Petrus hier? Er ist ja so ähnlich wie bei der Taufe, auch da. Petrus spricht einfach davon und alle scheinen zu wissen, was er meint. Und auch hier bei der Verheißung stellt sich ja die Frage, was für eine Verheißung meint Petrus denn? Apostelgeschichte hatten wir bisher schon öfter von dieser Verheißung gehört. Am ausführlichsten in Kapitel 1 in den Versen 4 und 5. Das ist ein paar Tage vorher, Jesus ist noch auf der Erde und mit seinen Jüngern zusammen und wir lesen dann in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er, Jesus, mit ihnen, den Jüngern, zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Der Inhalt der Verheißung ist also der Heilige Geist. Die Verheißung, dass der Heilige Geist kommt, ist die Grundlage für alles, was Petrus vorher sagt. Weil Gott es versprochen hat, weil er es verheißen hat, deswegen darfst du ganz sicher wissen, wenn ich glaube, sind meine Sünden weg. Wenn ich glaube, dann habe ich den Heiligen Geist. Wenn ich glaube, ist das, was die Taufe bezeichnet, in meinem Leben Realität. Und das bedeutet, dass diese Verheißung auch die Grundlage für die Taufe ist. Die Grundlage für die Taufe ist nicht so sehr dein persönlicher Glaube, sondern das Versprechen Gottes, dir den Heiligen Geist zu schicken. Zur Erinnerung, nachdem Petrus in Vers 38 sagt, tut Buße, lasst euch taufen und so weiter, beginnt Vers 39 mit einem Denn. Denn euch gilt die Verheißung. Anders gesagt, die Grundlage für die Taufe ist nicht etwas in dir, nicht etwas, was du tust, sondern die Grundlage liegt in dem, wer Gott ist. Was er tut, was er dir verspricht. Er verspricht dir, jedem, der glaubt, dass er in deinem Herzen wohnen möchte. Und weil diese Verheißung des Heiligen Geistes die Grundlage, die Basis für die Taufe ist, deswegen sollen alle die getauft werden, denen die Verheißung gilt. Und wer ist das? Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung. Bedeutet, alle die sollen getauft werden, die jetzt glauben, die diese Frage gestellt haben, was sollen wir tun? Aber Petrus macht weiter, er sagt, und sie gilt euren Kindern und so viele der Herr, euer Gott, herzurufen wird. Ja, die Verheißung des Heiligen Geistes, die gilt drei Gruppen. Denen, die hier gerade verzweifelt Petrus bestürmen, ihren Kindern und allen, die noch später zum Glauben kommen werden. Vielleicht sogar durch das Zeugnis dieser Leute. Diese drei Gruppen, auch die sind nicht vom Himmel gefallen, die sind nicht neu. Es gab sie zu diesem Zeitpunkt schon in ähnlicher Form seit 2000 Jahren. Nämlich so lange, seitdem Gott am Anfang der Bibel Abraham begegnet ist. Wir haben schon in den letzten Predigten gesehen, dass Gottes Verheißung damals an Abraham schon auf den Heiligen Geist gedeutet hat. Sagt Paulus im Galaterbrief. Schon damals ging es um den Heiligen Geist, wenn Gott Abraham Versprechungen gemacht hat. Und in 1. Mose 17 führt Gott das weiter aus an Abraham. Und er sagt zu ihm, es gibt ein Zeichen für Gottes Verheißung an dich und das ist die Beschneidung. Und er sagt dann zweitens, diese Verheißung und damit auch das Zeichen, das ist einmal für dich, Abraham, dann ist es für deine Söhne, und drittens für alle die, die in deinem Haus sind. Er macht also drei Gruppen auf in 1. Mose 17. Den, der glaubt, in dem Fall Abraham, seine Söhne und das weitere Umfeld in der Nähe, also der Haushalt. Und diesen Dreiklang greift jetzt Petrus auf, 2000 Jahre später. Und er sagt in Gottes Auftrag, die Verheißung des Heiligen Geistes, die gilt für euch, in Klammern, die ihr glaubt, wie Abraham glaubt, es gilt für eure Kinder, wie es für Abrahams Söhne galt, und es gilt für eine dritte Gruppe darüber hinaus. Und die Juden, die damals diese Predigt von Petrus gehört haben, die haben vermutlich sofort an Abraham gedacht. Ah, das sind die drei Gruppen wieder, die es schon seit Abraham gibt. Und Petrus sagt jetzt, diese drei Gruppen, die gibt es weiter, die bleiben grundsätzlich, aber vieles andere wird jetzt viel, viel besser, als es 2000 Jahre lang seit Abraham galt. Er sagt erstens, diese dritte Gruppe ist nicht mehr nur der Haushalt von Abraham, also die Sklaven von Abraham und wer dort in seinem Haus geboren ist, sondern es sind jetzt alle, die Gott dazu bringen wird. Gottes Volk ist jetzt viel umfassender. Es ist nicht auf Abrahams Nachkommen und seinen Haushalt beschränkt, sondern es ist weltweit. Das Zweite, was besser ist, das Zeichen der Verheißung ist nicht mehr schmerzhaft, wie die Beschneidung es war, und es ist für Männer und Frauen da. Und drittens, der versprochene Heilige Geist, für den das Zeichen steht, der ist jetzt wirklich und offensichtlich da. Ja, das konnten an diesem Tag alle sehen und hören. Der Heilige Geist ist endlich da. Was bei Abraham noch verborgen war, das kennen und wissen und erleben wir jetzt. Gott wohnt durch seinen Heiligen Geist in unserer Gemeinde und im Herzen von jedem seiner Kinder. Aber bei allem, was besser geworden ist, eine Sache ist eben geblieben. Bei Abraham galt die Verheißung ihm und seinen Kindern. Und 2000 Jahre bestätigt Petrus dieses Prinzip für die Gemeinde des neuen Bundes. Die Verheißung gilt immer noch den Gläubigen und ihren Kindern. Und das ist übrigens der zentrale Grund. Er ist in diesem Vers begründet, warum wir hier in der Gemeinde neben den Gläubigen auch deren Kinder taufen. Weil die Verheißung die Grundlage der Taufe ist und die Verheißung eben auch den Kindern gilt. Und drittens, und das ist die wunderbare Nachricht für alles, was mit Evangelisation zu tun hat, es gilt darüber hinaus dann allen, die der Herr noch dazu rufen wird. Diese Verheißung des Heiligen Geistes, das ist die Grundlage des Glaubens, die Grundlage der Buße, die Grundlage der Taufe. Der Heilige Geist ist es, der dich zur Buße führt. Der Heilige Geist ist es, der in deinem Herzen den Glauben schafft und stärkt. Der Heilige Geist ist es, der dafür sorgt, dass die Taufe nicht einfach nur ein leeres Ritual ist, bei dem du nass wirst, sondern wirkliche Bedeutung hat. Und vielleicht fragst du dich manchmal, ist der Heilige Geist wirklich wirksam in mir? Ist mein Glaube eigentlich stark genug? War meine Buße wirklich echt? Und all das wären wichtige Fragen. Wenn die entscheidende Frage wäre, wie groß ist mein Glaube oder wie aufrichtig meine Buße? Ja, natürlich ist es wichtig, dass der Glaube groß ist und dass die Buße ernsthaft ist. Aber was wir hier sehen durch dieses Prinzip der Verheißung, die Hoffnung, die liegt außerhalb von dir. Sie liegt begründet in Gott, in seinem Charakter, in dem, was er versprochen hat, in dem, was er dir in der Taufe vor Augen malt, in seiner Verheißung. Und dieses Versprechen, was Gott gibt, das ist das feste Fundament für alles. Was sollen wir tun? Ja, das ist die große Frage, die am Anfang steht. Vielleicht hast du dir jetzt über diese Predigt gedacht, eigentlich doch eine komische Frage, oder? Und dann noch eine komischere Antwort von Petrus. Betonen wir nicht, dass Gott es ist, der uns von Anfang an rettet? Ist die Frage der Leute, was sollen wir tun, nicht eigentlich völlig falsch? Nein, die Frage ist nicht falsch. Tatsächlich ist es Gott, der uns von Anfang an rettet. Du trägst nichts zu deiner Errettung bei. Aber das bedeutet niemals, dass du passiv bist. Wir Christen sind nicht Menschen, die sich auf eine Yogamatte setzen, im Schneidersitz und darauf warten, dass sie die Erleuchtung trifft. Christen haben echte Verantwortung. Du hast echte Verantwortung, Buße zu tun, und zwar täglich. Du hast echte Verantwortung, dich taufen zu lassen, wenn du noch nicht getauft bist. Du hast echte Verantwortung, das Wort Gottes anzunehmen. Aber wenn du das dann tust, wenn du deine Verantwortung wahrnimmst, dann wirst du feststellen, es war Gottes Gnade. Es war der verheißene Heilige Geist, der mich überhaupt dazu gebracht hat und mich überhaupt dazu befähigt hat. Und so sehr wie dieser Abschnitt hier die Verantwortung von uns Menschen betont, so sehr betont der Abschnitt auch, dass es hinter den Kulissen Gott ist, der das alles bewirkt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmal mit reinschauen. Vers 37. Da drang es ihnen durchs Herz. Ja, das haben die Leute nicht selber gemacht. Das kam von außen, es war ein Wunder Gottes. Oder Vers 39. Ja, die Verheißung gilt euch, euren Kindern und dann denen, die Gott herzurufen wird. Oder Vers 41 am Ende. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. 3000 Leute haben sich bekehrt. Aber wie wird es hier formuliert? Sie haben sich am Ende nicht selbst hinzugetan, sondern sie wurden hinzugetan. Von wem? Von Gott. Und wenn wir dann ein bisschen über unseren Predigtabschnitt hinausspringen, wird es noch deutlicher. In Vers 47 kommt dieser Abschnitt mit folgendem Satz zum Ende. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, es ist Gott, der rettet, von Anfang bis Ende. Aber wir sehen in diesem Abschnitt eben auch ganz klar, das hebt deine Verantwortung niemals auf. Ganz im Gegenteil. Das macht es überhaupt erst möglich, dass du deine Verantwortung wahrnimmst. Buße, Glaube, Taufe, Sündenvergebung, der Heilige Geist, der bei dir einzieht, sind so die Themen, die wir heute gesehen haben. Und das alles sind die Basics des christlichen Glaubens. Damit geht's los. Und an einer Stelle im Hebräerbrief, da sagt der Schreiber des Hebräerbriefs mal, das sind die Anfangsgründe unseres Glaubens. Und er sagt den Hebräern, ich möchte darüber nicht die ganze Zeit reden. Ihr müsstet eigentlich im Glauben weiter sein. Ich möchte bei euch auch mal tiefer gehen können. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht uns immer mal wieder auch mit diesen Anfangsgründen des Glaubens beschäftigen sollen. Ja, heute Morgen hat es ja die Reihe durch die Apostelgeschichte dahin geführt. Zum Startpunkt des Christseins. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss heute in dieser Predigt einige Gründe nennen, genau genommen 4, warum es so wichtig ist, dass wir uns von Zeit zu Zeit mit den Anfangsgründen, mit den Basics unseres Glaubens beschäftigen. Mit dieser Frage, die heute über der Predigt steht, wie wird ein Mensch vom König Jesus errettet? Warum ist es wichtig, dass wir uns immer wieder, auch vielleicht als reifere, erfahrenere Christen, damit beschäftigen? Der erste Grund. Vielleicht ist jemand hier und er sagt, ich bin überhaupt kein Christ. Und wenn dann etwas in der Bibel für mich relevant ist, dann sind es genau diese Basics. Und wenn das so ist, dann sage ich dir, das ist super. Diese Dinge hier sind genau für dich. Wenn du merkst, wie die Leute damals, die Predigt von Petrus gehört haben, ich habe mein Leben bisher ohne Gott und oft auch gegen Gott gelebt und vielleicht dir sogar die Frage stellst, was soll ich tun? Dann ist die Antwort, tu Buße, glaube und du darfst wissen, alle deine Schuld ist dir für immer von Gott vergeben. Zweiter Grund, warum diese Anfangsgründe wichtig sind. Es ist wichtig, wenn du Christ bist, um das Evangelium weiterzusagen. Ja, manche von euch sind regelmäßig beim Straßeneinsatz dabei, das ist super. Andere planen das vielleicht für die Zukunft. Wieder andere waren in Tübingen diesen Sommer und haben dort das Evangelium auf der Straße weitergesagt. Und grundsätzlich hat hier jeder von uns die Verantwortung des Evangeliums im eigenen Umfeld weiterzusagen. Aber die Sache ist doch, wenn ich dann das Evangelium weitergesagt habe, was steht dann am Ende? Dann nehmen wir an, ich habe jemand anderen erzählt von Jesus und der Sünde und wie Jesus dafür bezahlt hat. Und dann steht mein Gegenüber da, hört sich das alles an und sagt dann zu mir, okay, nehmen wir an, das stimmt alles, was du gesagt hast. Was soll ich denn jetzt machen? Dann stehst du vielleicht da und denkst dir, oh, okay. Du siehst hier in diesem Abschnitt, was du antworten sollst. Ja, vielleicht etwas erklärender, als Petrus es hier macht. Er ist ja sehr kurz. Vielleicht auch in deinen eigenen Worten. Aber grundsätzlich ist genau das die Botschaft. Tu Buße, nimm Gottes Wort an, komm in die Gemeinde, lass dich taufen. Dritter Grund, warum du die Basics von Zeit zu Zeit brauchst. Prüfe dich anhand dieser Basics, ob du im Glauben stehst. Es hat schon Menschen gegeben, die sind ihr ganzes Leben lang treu in die Gemeinde gegangen, ohne wirklich Christen zu sein. Es sind Menschen, die nie wirklich Buße getan haben, nie wirklich geglaubt haben, nie wirklich Nein zu ihrem alten Leben gesagt haben und nie wirklich Ja zu Jesus. Und Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Ich möchte dazu auch sagen, es ist nicht etwas, was du jeden Tag machen sollst, wirklich nicht. Es kann schnell in die Verzweiflung führen und das wäre fatal. Aber gerade ab und zu, gerade dann, wenn du die Basics des Glaubens hörst, diese Anfangsgründe, dann ist es gut, dich einmal zu fragen, bin ich echt oder bin ich fake? Und zum Schluss der vierte und letzte Grund, warum du dich immer wieder auch mit den Basics beschäftigen sollst. Du wächst niemals aus diesen Basics raus. Du wächst niemals aus dem ganz einfachen Evangelium raus. Manche Christen leben ihr Christsein so, als wäre die gute Nachricht von Jesus hauptsächlich etwas für den Anfang. Ja, ich brauche das für meine Bekehrung, den Zeitpunkt, wenn ich Christ werde. Und danach geht es dann einfach darum, so zu leben, wie Gott will. Und das stimmt auch. Irgendwo. Aber das Problem ist, die Botschaft, die dich von Anfang an gerettet hat, die dich am Anfang gerettet hat, das ist dieselbe Botschaft, die dich an jedem Tag deines Lebens als Nachfolger von Jesus durchträgt. Dieselbe Botschaft. Du wächst da nie raus. Das ist die Botschaft, die für dich da ist, wenn du irgendwann mal an deiner Sünde verzweifelst, wenn du einfach nicht von ihr loskommst, weil diese Botschaft dir sagt und die Taufe dir vor Augen malt, Jesus hat dich wirklich vollkommen gerettet, ganz und gar, ein für alle Mal, für jeden, der Buße tut und glaubt. Diese Botschaft ist für dich da, wenn du an deinem Leben verzweifelst, weil der Tod vielleicht näher kommt, weil eine Krankheit oder dein Innenleben, deine Psyche dich quält, weil dein Leben vielleicht auch einfach nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Diese Botschaft ist genau dann für dich da, weil sie dir versichert, weil Jesus auferstanden ist, hat der Tod nicht das letzte Wort, sondern eines Tages wird alles gut. Und diese Botschaft ist auch dann gerade für dich da, wenn du dich von allen Menschen verlassen und unverstanden fühlst, wenn Menschen dich eben dauerhaft enttäuschen. Diese Botschaft ist dann für dich da, weil sie dir sagt, dass Gott dein liebender Vater ist, der dich nie verlässt. Dass Jesus dein treuer Freund und Bruder ist, der dich nie enttäuscht. Und dass der verheißene Heilige Geist dein Anwalt und dein Tröster ist, der immer für dich eintritt. Amen.